SWR aktuell Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser. Schönen guten Tag. Während sowohl die Politik in Berlin als auch die EU-Außenministerinnen und Minister auf ihrem Treffen in Brüssel wohl mehr oder weniger hinter vorgehaltener Hand über die jüngsten Äußerungen aus dem Kreml diskutieren, meint Präsident Wladimir Putin es ernst, wenn er von einem baldigen Ende des Ukraine-Kriegs spricht? Ist das nur eine Ablenkung? Ist die Nennung von Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder als Vermittler nur eine Provokation oder am Ende gar keine schlechte Idee? Naja, also während all das so fortschreitet, ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in der Ukraine. Er will in Kiew aber nicht über seinen inzwischen 82 Jahre alten SPD-Genossen sprechen. Ihm geht es um praktische Erwägungen, was die Verteidigungsfähigkeit Europas angeht, berichtet unsere Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth.
Ziel der Reise sei es, die strategische Partnerschaft zwischen der Ukraine und Deutschland weiter zu stärken. Das sagte Pistorius am Morgen gegenüber der deutschen Presseagentur. Im Fokus stehe demnach die gemeinsame Entwicklung unbemannter Systeme. Man profitiere dabei von den Erfahrungen der Ukraine auf dem Gefechtsfeld, betonte Pistorius. Die Ukraine hat die Entwicklung unbemannter Systeme in der Luft, auf See und auf dem Boden massiv vorangetrieben und vor 2 Jahren eine entsprechende Truppengattung gegründet. Nach Schätzungen gehen 80% der Verluste auf dem Schlachtfeld mittlerweile auf Drohnen zurück. Und der Ukraine ist es gelungen, eigene Fähigkeiten bei sogenannten Deep Strikes zu entwickeln. Regelmäßig greift das Land beispielsweise Ölraffinerien tief in Russland an.
Während der Bundesverteidigungsminister die Ukraine besucht, ist seine Kabinettskollegin, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, am Vormittag nicht ganz so weit gereist. Ihr Ziel war die Ölraffinerie PCK Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Das Werk, das weite Teile Nordostdeutschlands mit Kraftstoffen versorgt, steht unter Druck. Es ist angewiesen auf Öl mit einem hohen Schwefelanteil, das unter anderem aus Kasachstan kommt. Russland hat die Weiterleitung des kasachischen Öls durch die Druzhba-Pipeline Anfang Mai gestoppt. Das hat zu Sorgen um die Kraftstoffversorgung geführt. Wie die Bundeswirtschaftsministerin ihren Besuch angeht, weiß unsere Berlin-Korrespondentin Christina Nagel.
Eine Drosselung der Produktion steht im Raum, was sich auswirken dürfte auf die Versorgung weiter Teile des Nordostens Deutschlands mit Sprit, Heizöl und Kerosin und auf die Preise. Aus Sicht des Unternehmens ist die Politik bei der Suche nach alternativen Bezugswegen und der entsprechenden Infrastruktur gefragt. Auch darum dürfte es bei den Gesprächen der Geschäftsleitung mit Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gehen. Reiche will bei ihrem Besuch zudem einen Fördermittelbescheid für eine geplante Produktionsanlage für synthetische Flugzeugkraftstoffe übergeben. Die PCK-Raffinerie ist immer wieder Thema in der Politik, auch wegen ihrer komplexen Eigentümerstruktur. Die Mehrheit der Anteile an PCK gehört Rosneft Deutschland, einer Tochter des russischen Staatskonzerns. Der Ableger steht seit 2022 unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur, wogegen Rosneft klagt.
Während offiziell noch der letzte Tag der Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine gilt, ist unklar, wie stabil sie hält. Dasselbe gilt für den Nahen Osten. Auch hier gilt offiziell eine Feuerpause, die aber keine Seite konsequent einhält. Dazu hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nun auch deutlich gemacht, dass der Krieg aus seiner Sicht noch alles andere als beendet ist, berichtet unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador.
Für Israels Ministerpräsident Netanyahu steht fest, der Iran-Krieg ist noch nicht vorbei. Noch müsse das angereicherte Uran im Iran beseitigt werden, sagte er in einem ausführlichen Interview mit dem US-Sender CBS, das in der Nacht ausgestrahlt wurde. Netanyahu machte deutlich, dass er auch militärische Schritte nicht ausschließt, um die Atomanlagen zu demontieren und das Uran zu entfernen. Man geht hinein und holt es heraus, sagte er. Auch im Kampf gegen das iranische Raketenprogramm sind, Netanyahu zufolge, noch nicht alle militärischen Ziele erreicht worden. Vieles davon habe die israelische Armee unbrauchbar gemacht. Aber all das sei immer noch da und es gebe noch viel zu tun.
Die Märkte mögen so viel Unsicherheit natürlich überhaupt nicht. Das zeigt sich auch an den Börsen. Die haben auf diese politischen Entwicklungen nämlich mit deutlichen Abschlägen reagiert. Aus unserer Finanzredaktion berichtet Klaus-Rainer Jakisch.
US-Präsident Donald Trump wies die Antwort Teherans auf einen US-Friedensplan als inakzeptabel zurück. Damit bleibt die Straße von Hormuz faktisch weiterhin nicht passierbar. Vor allem in Asien, wo nicht nur die Preise gestiegen sind, sondern Öl auch physisch knapp wird, verschärft sich die Situation. In Indien rief Premierminister Modi die Bevölkerung auf, Benzin zu sparen. In vielen Ländern der Region gibt es teilweise lange Warteschlangen an den Zapfsäulen. Der Ölpreis zog in der Nacht zum Montag erneut deutlich an, teilweise um über 4%. An den Tankstellen hierzulande wird heute Mittag mit Preisaufschlägen gerechnet.
Voran geht's immerhin für die vier Deutschen, die Rettungskräfte vom Kreuzfahrtschiff MV Hondius evakuiert haben. Sie sind inzwischen nach einem Zwischenstopp in den Niederlanden in Frankfurt angekommen, berichtet unser Reporter Heiko Schneider.
Die vier Deutschen sind um kurz nach 2 Uhr in der Frankfurter Uniklinik angekommen. Sie wurden aus dem niederländischen Eindhoven mit einem Konvoi aus Spezialfahrzeugen der Frankfurter Feuerwehr dorthin transportiert. Auf einer speziellen Isolierstation der Uniklinik sollen sie jetzt weiter untersucht werden.
Fokus Südwest.
Die rheinland-pfälzische SPD stellt am Mittag ihr Personal für die künftige CDU-geführte Landesregierung vor. Die Namen der Ministerinnen und Minister sind bereits vorab bekannt geworden. Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz mit den Einzelheiten.
Die SPD-Landesvorsitzende Betzing-Lichtentäler wird neue Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend. Der bisherige Innenminister Ebling leitet künftig das Ressort für Wirtschaft, Energie und Klima. Bildungsminister Teuber wechselt in das neu geschaffene Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Finanzministerin Ahnen bleibt im Amt, ebenso wie Gesundheits- und Wissenschaftsminister Hoch.
In Arzbach im Rhein-Lahr-Kreis sorgen zwei geplante Bordelle für Ärger. Der Ortsbürgermeister will sie verhindern und einen Sperrbezirk verhängen, in dem Prostitution verboten ist. Darüber entscheidet aber der Kreis. Der prüft außerdem im Moment eben genau diese Baugenehmigungsverfahren. Es gibt Anträge, zwei Gebäude in Arzbach als Bordell zu nutzen, ein ehemaliges Hotel und ein Wohnhaus. Und auch in Mainz gibt es messbare Wallungen, hier aber vom Fußballstadion des ersten FSV Mainz 05. Da hat nämlich ein Forschungsteam der Uni Mainz Erdbebenmessungen durchgeführt. Die Mainzer haben ihr Heimspiel gegen Berlin zwar mit 1-3 verloren, aber die Fans haben tatsächlich eine Art Mini-Erdbeben verursacht. Seit Anfang April misst die Uni schon regelmäßig, inwieweit sich der Untergrund bewegt. Franziska Ehrenfeld aus unserer Wissenschaftsredaktion hat sich die Ergebnisse angeschaut. Wie stark genau das Mini-Beben war, lässt sich wohl noch nicht genau sagen, aber wie ist denn das Team überhaupt darauf gekommen, hier zu messen?
Sie haben einen Ort gewählt, wo sie schon dachten, dass es messbare Schwingungen gibt, und das Stadion ist in der Nähe der Uni, also praktisch. Interessanterweise kommen die Torjubel nicht bis zur Uni, die rhythmischen Fangesänge aber schon, weil die Menschenmenge da im gleichen Takt singt und hüpft, und wenn alle zur exakt gleichen Zeit das Gleiche machen, dann ist das Signal natürlich umso stärker. Anhand dieser Signale können die Forschenden jetzt zum Beispiel auch rausfinden, wie der Untergrund in Mainz beschaffen ist. Und wenn sie wissen, welche Schwingungen von Menschen ausgelöst werden, können sie diese Signale von echten Erdbeben unterscheiden und die noch besser untersuchen.
Erdbebenstärke erreicht die Begeisterung in Baden-Württemberg wohl nicht. Aber eine gewisse erwartungsvolle Vorfreude gibt's schon, denn heute Mittag unterzeichnen Grüne und CDU ihren Koalitionsvertrag. Die Landesverbände beider Parteien hatten am Wochenende zugestimmt. Zuvor hatte der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir das Team der Grünen für das neue Kabinett offiziell vorgestellt. Morgen kommt dann der neue Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen und die Regierungsfraktionen wollen am Mittwoch Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Während die Landesregierung Optimismus verbreiten will, droht bei den Kommunen in Baden-Württemberg allerdings neues Unheil. Deren finanzielle Lage wird sich in den kommenden Jahren wohl weiter verschlechtern. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung des Landes hervor. Wegen der klammen Kassen stehen auch die Vorhaben im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung unter einem Finanzierungsvorbehalt.
Und dann war da noch
der Papst. Schon wieder. Nachdem der Pontifex letzte Woche schon viel Aufmerksamkeit mit seinem Anruf bei seiner Hausbank in Chicago bekommen hat, ist nun ein Foto von ihm im Internet aufgetaucht. Darauf trägt er unter seinem Ornat weiße Turnschuhe einer US-Marke, für die auch schon die NBA-Legende Michael Jordan von den Chicago Bulls Werbung gemacht hat. Wer jetzt sagt, Moment mal, zum Papstornat gehören ganz klar rote Schuhe und die sind ganz bestimmt nicht von einer US-Firma, die sich nach der griechischen Siegesgöttin benannt hat, ganz ruhig. Das Bild ist jetzt im Zuge einer italienischen Doku aufgetaucht und zeigt Leo XIV., als er noch Robert Prevost war, 2008 auf einem katholischen Jugendtreffen in Australien. Vielleicht aber bringt ja der Schuhhersteller jetzt, da er diesen Hype bemerkt hat, ein neues Modell raus. Statt Air Jordan dann Air Leo. In Rot, versteht sich.
SWR aktuell. Infodate am Mittag.